Ich bin gebeten worden, noch drei Dinge kurz anzusprechen, die im Laufe des ersten Abschnitts vorkamen. Einmal, was hat es auf sich mit diesem Vers in Johannes 6, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt? Manche Christen glauben, dass damit das Abendmahl gemeint ist. Also, dass man da isst man ja Brot vom Brot und trinkt man aus dem Kelch, dass der Herr Jesus das meint. Aber der Herr Jesus spricht hier zu Juden. Er bezieht sich in Johannes 6 auf das Manna. Er hatte die Volksmengen gespeist. Und sie selbst bringen den Vergleich, ja, Mose hat doch auch das Volk gespeist, 40 Jahre lang. Und dann sagt er, ich bin das Brot aus dem Himmel. Und dann sagt er, und dieses Brot, das ist mein Fleisch und mein Blut. Und bin absolut überzeugt, dass das überhaupt nichts mit dem Mahl des Herrn zu tun hat. Durch das Einnehmen des Mahles bekommt man kein Leben. Sondern der Herr Jesus hat gesagt, dass man das Mahl nehmen soll zu seinem Gedächtnis. Das heißt, das Mahl ist für solche, die schon an den Herrn Jesus glauben, die ewiges Leben haben und die den Herrn Jesus lieb haben und zur Erinnerung an seinen Tod und an das, was er getan hat, dieses Mahl zu sich nehmen. Es ist ein reines Gedächtnismahl und nichts anderes. Und davon spricht der Herr Jesus in Johannes 6 gar nicht, sondern er spricht von dem grundlegenden Annehmen seiner Person im Glauben, und zwar seines Opfers. Und das Zweite war gewesen, die Taufe. Ich hatte gesagt, dass bei dem Durchzug durch das Rote Meer, das lesen wir in 1. Korinther 10, ich will den Vers noch einmal lesen dort. Wir hatten da ja eigentlich von dem Felsen gesprochen, der geschlagen wurde. Und dann hatte ich zurückgewiesen darauf, dass dort auch von dem Durchgang durchs Rote Meer die Rede ist. Und da lesen wir Kapitel 10, Vers 1, denn ich will nicht, dass ihr unkundig oder unwissend seid, Brüder, dass unsere Väter, er spricht hier als Israelit, alle unter der Wolke waren. Das ist diese Wolke der Gegenwart Gottes, ja, diese Schechina. Und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle auf Mose getauft wurden in der Wolke und in dem Meer. Und dann kommt es, und alle dieselbe geistliche Speise aßen, das ist das Manna, und alle denselben geistlichen Trank tranken, diesen Trank aus dem Felsen. Und dann wird gesagt, der Fels aber war Christus. Also Gott sah das so, dass als sie durch das Rote Meer hindurchgegangen sind, als wie durch ein Wasser, obwohl sie ja trockenen Fußes hindurchgegangen sind, aber durch das, was sie passierten, eigentlich ein Meer, dass sie darin auf Mose als ihren Führer getauft wurden. Und die christliche Taufe wird vollzogen eigentlich, oder lässt man sich taufen als jemand, der Jesus nachfolgen will. Der Herr Jesus ist der Führer, will der Führer unseres Lebens sein. Und wenn ich mich auf den Herrn Jesus taufen lasse, dann bekenne ich damit, dass ich auf ihn als meinen Führer getauft werde. Mehr möchte ich dazu eigentlich nicht sagen. Und dann war noch die Frage, wie ist das mit dem Sabbat? Müssen wir auch den Sabbat halten? Nein. Der Sabbat ist ja bei uns der Samstag. Es ist der, jetzt, ich weiß, dass wir inzwischen auch bei uns Montag der erste Tag der Woche ist, nicht? Aber das war früher anders. Früher war immer der Sonntag der erste Tag der Woche. Und wenn wir schon einen besonderen Tag haben, dann ist es der erste Tag der Woche. Der Tag, an dem der Herr Jesus auferstand. Es war auch der Tag, an dem später die Christen das Brot gebrochen haben, das Abendmahl. Anfangs haben sie das ja jeden Tag getan. Am Ende der Apostelgeschichte lesen wir aber, dass sie das am ersten Tag der Woche getan haben, an dem Tag, an dem der Herr Jesus auferstand. Und ich möchte auch dazu sagen, wenn man den Sabbat feiert, den letzten Tag der Woche, dann hat man vorher 6 Tage gearbeitet und dann kommt dieser Ruhetag. Das geht ja zurück auf die Schöpfung Gottes. Aber das heißt, erst muss man was tun und dann ruht man. Das ist das Prinzip des Gesetzes. Wir stehen aber nicht unter Gesetz, sondern wir beginnen mit der Ruhe. Das heißt, wir haben die Vergebung unserer Sünden, wir haben die Ruhe des Gewissens und die Ruhe des Herzens. Und weil wir jetzt zur Ruhe gebracht sind, kann ich jetzt für den Herrn wirken. Wir fangen mit dem Feiertag gleichsam an und dann fangen wir an zu arbeiten. Für den Herrn. Aber erst kommt die Ruhe und dann werden wir für den Herrn wirksam. Und nicht, wir wirken, um in eine Ruhe einzugehen. Nein. Der Herr hat alles gewirkt und wir fangen mit dem Ergebnis seines Werkes an. Und dann dienen wir ihm aus Dankbarkeit, aber nicht um etwas zu bekommen. Wir haben schon alles bekommen. Wir sehen nirgendwo im Neuen Testament, dass wir aufgefordert werden, den Sabbat zu halten. Der Sabbat, dass die Heiligung des Sabbats ist gerade das Zeichen des Bundes vom Sinai. Und wir stehen nicht mehr unter Gesetz. Wir sind frei losgekauft vom Gesetz durch den Herrn Jesus. So, jetzt, nachdem Gott also das Gesetz gegeben hatte, jetzt als Richtschnur für das Volk Israel, und damit, und sie sind in diesen Bund eingetreten, in diesem Bund, den sie gar nicht halten konnten, ist Mose dann weiter bei Gott auf dem Berg geblieben. Die Ältesten, die da teilweise mit an den Berg hinaufgestiegen sind und in der Gegenwart Gottes da waren, die sind wieder runtergegangen zum Volk und Mose ist wieder ganz alleine wieder auf den Berg gegangen und dort hat ihm Gott dann die Anweisungen für das Heiligtum und das Priestertum gegeben, in den nächsten 7 Kapiteln. Kapitel 25 finden wir das sogenannte Hebopfer, das heißt das Opfer, was aus dem Volke Israel herausgenommen werden sollte, um mit Hilfe dieser Opfergaben dann das Heiligtum zu bauen. Das ist Kapitel 25, dann finden wir noch in Kapitel 25 die sogenannte Bundeslade, wie sie gemacht werden sollte, der sogenannte Schaubrotetisch und der Leuchter für das Licht im Heiligtum. Also 3 Gegenstände, 3 Möbelstücke, entschuldigt den Ausdruck so, wenn man so will, die im Heiligtum standen und erstmal grundsätzlich, was mussten die Israeliten bringen, um dieses Heiligtum überhaupt bauen zu können. Das Hebopfer bestand aus den hier links genannten Dingen. Ich kann das nicht im Einzelnen ausführen, ich habe die Zeit dazu nicht, alle Stellen nachzuschlagen. Wir haben 3 Metalle, Gold, Silber, Kupfer, früher hieß das Erz, das war wahrscheinlich Kupfer. Dann haben wir 4 verschiedenfarbige Stoffe, blauer Purpur, roter Purpur, Karmesin und Byssus. Weiße Leinwand ist das. Roter Purpur und Karmesin ist auch rötlich gefärbt, ein bisschen anders rot wie der rote Purpur. Blauer Purpur ist klar, ist blau gefärbt. Nicht? Dann haben wir 3 Felle oder Tierhaare, Ziegenhaar, rot gefärbte Widerfelle. Da bei dem Ausdruck ist man sich nicht so ganz sicher. Nicht? Früher hieß es Dachsfelle, heute heißt es Seekuhfelle. Man ist da nicht so ganz sicher, welches Tier da wohl gemeint ist. Dann haben wir Akazienholz, Öl, Gewürze und Edelsteine und Halbedelsteine. Das waren die Dinge, die das Volk Israel herbeibringen sollten, die alle Verwendung fanden dann vom Bau dieses Heiligtums. Ich habe ganz kurz immer dahinter geschrieben, wovon diese Dinge sprechen. Gold, als das damals kostbarste Metall, auch heute ja eigentlich noch, spricht von der Herrlichkeit Gottes. Ich habe da Offenbarung 21, 1 und 18. Dort haben wir das himmlische Jerusalem, diese Stadt, diese sogenannte goldene Stadt. Und von ihr heißt es, sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Darum Gold, ein Bild der Herrlichkeit Gottes. Silber ist ein Bild der Erlösung. Jeder Israelit musste sich freikaufen durch Silber. Silber war immer das Lösegeld. Ist übrigens interessant, dass im ersten Petrusbrief, wo wir erlöst sind, jetzt kommt eine ganz interessante Reihenfolge, nicht mit Silber und Gold. Merkt ihr was? Ist eigentümlich. Normalerweise, wenn die Metalle in der Schrift zusammen genannt werden, kommt immer das Gold zuerst. Als das Kostbarste. Aber an der Stelle nicht. Da kommt das Silber zuerst. Und zwar, weil es dort um die Erlösung geht. Wir sind nicht erlöst mit Silber oder Gold. Aber da steht das Silber zuerst, weil das Silber war das Lösegeld. Also das Silber spricht von Erlösung. Kupfer oder Erz ist ein Bild von Gerechtigkeit, aber Gerechtigkeit in einem speziellen Sinn, Gerechtigkeit, die im Gericht sich erweist als Gerechtigkeit, also die einer Prüfung vollständig standhält. Der eherne Altar, der war ein Altar aus Kupfer, da kam das Feuer drauf. Ja? Und der durfte, wenn man den aus Gold gemacht hätte, der wäre da hingeschmolzen. Und Silber wahrscheinlich auch, weil die einfach solche Temperaturen nicht aushalten. Ja? Da werden die weich und zerfließen. Ich sage nicht, dass sie flüssig werden, aber sie werden weich, die verlieren ihre Form. Nicht? Aber das Kupfer hält dieser Hitze stand. Wir finden auch in der Offenbarung den Herrn Jesus dort mit Füßen aus Kupfer, wenn er in richterlicher Gestalt erscheint. Und das ist ein Ausdruck von Gerechtigkeit, die dem prüfenden Gericht Gottes standhält. Blauer Purpur ist ziemlich klar, es spricht von dem Herrn Jesus als dem Menschen, der vom Himmel gekommen ist. Roter Purpur spricht wohl von seiner königlichen Herrlichkeit. Karmesin ist nicht ganz sicher, könnte sein, dass da der König Israels mit gemeint ist, aber das ein bisschen mit Fragezeichen versehen. Byssus, auch klar, die feine weiße Leinwand, spricht von Reinheit und Unschuld. Ziegenhaar, die Ziege war das eigentliche Sündopfertier. Außerdem der härene Mantel eines Propheten war meistens Ziegenhaar. Also wenn jetzt zum Beispiel Elia oder auch Johannes der Täufer. Die rot gefärbten Widderfelle, Widder war das Tier, was im Dickicht sich verfangen hatte, als Abraham den Isaak opfern sollte, auch wollte, und Gott dann einschritt und ihm sagte, tue ihm gar nichts. Und dann schaute ja Abraham umher und fand da diesen Widder, den er dann geopfert hat. Die Widderfelle, vor allem dann, wenn sie rot gefärbt sind, sprechen von der Weihe bis in den Tod hinein. Seekuhfelle, wie gesagt, das ist ein bisschen fraglich, ob das Seekuh oder Dachs oder was für ein Tier das war. Es war die äußerste Hülle beim Heiligtum. Nicht so farbenprächtig wie die rot gefärbten Widderfelle, eher unscheinbar. Und vielleicht können wir daran denken, dass der Herr Jesus als Mensch hier auf der Erde von den vornehmen Menschen für nichts geachtet wurde, so wie wir in Jesaja 53 ihn finden. Er hatte kein Ansehen, das wir seiner begehrt hätten. Sprich vielleicht auch von der dadurch bewirkten Einsamkeit und Absonderung. Akazienholz, wenn das verwendet wird beim Heiligtum, bei vielen Gegenständen spricht es dann von der Menschheit des Herrn Jesus. Ein Baum wächst aus der Erde heraus und der Herr Jesus ist eben einerseits der ewige Sohn Gottes, aber andererseits auch der Sohn des Menschen. Und dieser Aspekt wird durch das Akazienholz hervorgehoben. Öl ist ein Bild des Heiligen Geistes. Ich habe dort 1. Johannes 2, 27 als Indiz angegeben. Dort haben wir die Stelle, wir haben die Salbung des Heiligen und wissen alles. Damit ist gemeint, dass wir den Heiligen Geist besitzen. Die Gewürze sind ein Bild von dem Wohlgeruch, der aus dem Leben des Herrn Jesus für Gott aufstieg. Die Halbedelsteine und Edelsteine, die im Brustschild des hohen Priesters waren, wir werden das später sehen, und auch zwei Steine, jeweils ein Stein auf jeder Schulter, da waren die Namen der Stämme Israels ja eingraviert, sprechen von dem Wert, den die Gläubigen für Gott haben. Jetzt hier in diesem Falle die Stämme Israels. Das also ganz kurz, wovon diese verschiedenen Opfergaben sprechen. Nochmal Metalle, Stoffe, Felle, Ziegenhaar, Holz, Öl, Gewürze und Steine. Dann kommen wir zu dem ersten Gegenstand, der genannt wird. Das ist interessant, dass wenn Gott jetzt die einzelnen Dinge des Heiligtums nennt, dass er nicht, sagen wir, mit dem Haus oder dem Zelt als solchen, mit dem Großen anfängt, sondern mit einem Teil, der da innen drin gestanden ist, mit der Bundeslade. Und ich habe schon gleich drüber geschrieben, sie ist ein Bild von Christus. Und zwar in doppelter Weise, in zweifacher Weise. Wir haben hier einmal diese Lade selbst, also einfach ein Kasten, der nach oben hin offen war. Und auf diesen Kasten kam dann ein Deckel. Dieser Kasten, der war aus Akazienholz gefertigt, aber komplett sowohl innen wie außen mit Gold überzogen. Die Stangen waren auch aus Akazienholz, aber auch mit Gold überzogen. Während der Deckel war aus massivem Gold. Hier war kein Holzkern drin. Das war eine massive Goldplatte und aus der Goldplatte waren diese beiden Engel, Cherubim, heraus, nicht gegossen worden, sondern getriebene Arbeit, also rausgehämmert worden. Gold kann man ja gut so verarbeiten. Ist ja weich, der Stoff. Und dieser Deckel, der kam dann hier oben auf diesen Kasten drauf. Der Deckel der Bundeslade. So, jetzt sagte ich, das ist in zweierlei Weise ein Bild von Christus. Insofern, in diesen Kasten kamen ja später die beiden Gesetzestafeln. Sie waren da drinnen. Und ich habe den Psalmvers zitiert, wo das eigentlich zum Ausdruck kam, was dieses bedeutet, das Gesetz in diesem Kasten drin. Siehe, ich komme, in der Rolle des Buches steht von mir geschrieben, dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine Lust. Und dein Gesetz, das ist es hier jetzt, und dein Gesetz ist im Innern meines Herzens. Das ist ein prophetischer Psalm von David und das spricht von dem Herrn Jesus. Dieser Psalm, Teile dieses Psalms werden dann im Hebräerbrief zitiert. Nicht? Siehe, ich komme in der Rolle des Buches, steht von mir geschrieben. Und das wird auf den Herrn Jesus angewandt. So wie die Gesetzestafeln in diesem Kasten waren, so war das Gesetz im Herzen des Herrn Jesus. Er hat den Willen Gottes ganz getan. Jetzt gab es aber noch etwas. Auf diesen Deckel, der dann also da drauf getan wurde, kam einmal im Jahr am großen Versöhnungstag Blut. Wenn der hohe Priester einmal im Jahr nur in dieses an diesen Ort ging, wo die Bundeslade war, hat er einmal Blut darauf gesprengt und dann wurde dieser Deckel zu einem sogenannten Sühnendeckel. Das heißt, ein Deckel, auf dem Sühnung für Sünden geschah. Und das erinnert uns an das Opfer des Herrn Jesus. Sein Blut ist geflossen und diese Bundeslade, da wo, das ist eigentlich der Ort, wo ja, Gott wohnte direkt. Das war der Schemel seiner Füße. Und durch dieses Blut war das jetzt ein Gnadenthron geworden. Und das finden wir im Römerbrief, nicht? Dass Gott ihn zu einem Gnadenthron gemacht hat, den Herrn Jesus, durch sein Blut. Das war das Zentrum des Heiligtums, dieser Gegenstand. Es ist der einzige Gegenstand, der dann später im Tempel Verwendung fand. Alle anderen Gegenstände, der eherne Altar, das Waschbecken, der Schaubrotetisch, der Leuchter, die wurden alle neu gemacht. Größer dimensioniert, weil der Tempel und alles drumherum sehr viel größere Dimensionen hatte als das Zelt in der Wüste. Nur ein Gegenstand, der wurde nicht zum zweiten Mal gemacht. Der wurde nur einmal angefertigt, das ist die Bundeslade. Diese Bundeslade, die David dann nach Jerusalem hinaufbringen ließ, im zweifachen Anlauf, das könnt ihr alles nachlesen, Buch Samuel, und die dann später unter Salomo dann auch im Tempel platziert wurde. Noch einmal sich sein Bild von dem Herrn Jesus. Dann haben wir den Schaubrotetisch, ein Tisch mit einem goldenen Kranz. Das alles ist natürlich ein Modell. Ob das Haar genau so ausgesehen hat, wahrscheinlich nicht. Das ist so eine Vorstellung von einem gläubigen Mann gewesen, der das dann alles selbst oder hat anfertigen lassen, übrigens aus echten Materialien. Es ist also sehr, sehr kostbar, es ist gar nicht so groß. Würde so doppelt dieses Tisches Platz haben alles, aber sehr, sehr kostbar. Und ja, auf diesen Tisch kamen 12 Brote. Wir wissen nicht ganz genau, waren das jetzt 2 Stapel mit 6 Broten oder 6 Stapel mit 2 Broten. Jeweils, das lässt sich aus der Schrift nicht so ganz genau entnehmen. Er hat es so gemeint, dass es 2 Stapel mit jeweils 6 Broten waren. Da oben hat er noch Kannen so drauf gemalt oder aufgestellt, die dann noch im Tempel oder im Heiligtum benutzt wurden für die Trankopfer und so. Aber eigentlich war das der Tisch, wo die Brote darauf kamen, die jeden Sabbat gewechselt wurden, kamen wieder frische darauf. Sie sprechen davon, dass der Herr Jesus die Speise für die Priester war. Dieses Brot durfte im Allgemeinen, wenn das da eine Woche praktisch gelegen hatte, vor Gott im Heiligtum, danach durfte es gegessen werden, aber nur vom Priester. Es gab dann eine Ausnahme, kann man nachlesen, wer war das? David hat die einmal vom Priester bekommen, als er auf der Flucht vor Saul war. Und das kann man dann wieder nachlesen in den Evangelien. Ist sehr, sehr schön, wie der Herr Jesus das deutet. Ich habe da nicht die Zeit dafür jetzt. Ja, aber im Allgemeinen war das die Speise der Priester. Jetzt haben wir zum Beispiel schon einen Unterschied zum Alten Testament. Im Alten Testament waren die Priester eine ganz kleine Gruppe innerhalb des Volkes Israel. Es waren Aaron und seine männlichen Nachkommen. Wenn sie nicht durch Krankheit oder so, durch manche Dinge, konnten sie auch disqualifiziert werden für den Priesterdienst. Aber im Allgemeinen war ein männlicher Nachkomme Aarons ein Priester. Und jeder Priester musste ein Nachkomme Aarons sein. Es gab keine Priester außerhalb davon. Das war ja nur ein Bruchteil des Volkes Israel, waren Priester. Und das ist im Neuen Testament anders. In den großen Kirchen ist das auch so. Das sind die Laien und das sind die Priester. Man hat da das Alte Testament kopiert. Aber Gottes Wort sagt uns etwas ganz anderes. Im 1. Petrusbrief lesen wir, dass wir ein heiliges und ein königliches Priestertum sind. Und zwar jeder Gläubige. Wenn du dich bekehrt hast, dann bist du in Gottes Augen ein Priester. Nicht in dem Sinne, wie die Kirche dieses Wort verwendet, sondern du bist jemand, der Gott Anbetung bringen kann. Und das erwartet Gott von dir auch, wünscht er von dir. Und dann bist du ein Priester, genau das tut ein Priester. Also das ist ein Unterschied zum Alten Testament. Im Neuen Testament ist jeder, der ein Kind Gottes ist, der zum Volke Gottes jetzt gehört, ein Priester. Dort war es eine kleine Gruppe und diese Brote waren die Speise für die Priester. Und die Speise für uns, unsere geistliche Speise, ist Christus selbst. Und er versorgt uns auch damit. Dann der dritte Gegenstand ist der Leuchter. Auch er ist ein Bild von Christus. Ich habe hier diesen Vers, denn der Gott, der sprach, aus der Finsternis leuchte Licht, ist es, der in unsere Herzen geleuchtet hat, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Ein wunderbarer Vers. Paulus hat das geschrieben, er erinnert hier an den ersten Schöpfungstag, wo Gott gesagt hat, es werde Licht. Da war ja Finsternis über der Wassertiefe und dann sprach Gott, es werde Licht und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. 1. Mose, Kapitel 1, dritte Vers ungefähr, dritte, vierte Vers. Und dieser Gott, der das getan hat, und daran erinnert hier Paulus, der hat noch etwas anders getan. Der hat nicht nur damals in die atmosphärische Dunkelheit Licht hineingebracht, in die natürliche Finsternis, sondern er hat auch in die geistliche Finsternis des Herzens des Menschen hineingeleuchtet. Jetzt wird dann, ein Evangelist würde jetzt vor allem sagen, er hat da hineingeleuchtet, damit wir uns als Sünder erkennen. Das ist auch wahr. Dieses Licht Gottes ist in uns hineingedrungen, damit wir erkennen, wer wir sind. Aber das ist nicht der Gegenstand von 2. Korinther 4. 2. Korinther 4 sagt, das Endziel war nicht das Erkennen, wer wir sind. Das mussten wir auch. Aber das Endziel ist, dass wir erkennen, wer Gott ist. Und das kommt hier, hat in unsere Herzen geleuchtet. Wozu? Zu welchem Zweck? Zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Wo kann ich die Herrlichkeit Gottes sehen? Die ganze Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi. Nirgendwo sonst. Ich kann gewisse Aspekte der Herrlichkeit Gottes auch in der Schöpfung sehen, das ist wahr. Römer 1 zeigt uns, dass wir auch verantwortlich sind für das, was Gott in der Schöpfung geoffenbart hat. Aber die gesamte Herrlichkeit Gottes ist nicht in der Schöpfung sichtbar. In der Schöpfung ist seine Macht sichtbar, seine Weisheit, aber nicht unbedingt seine Liebe. Aber in Christus ist die ganze Herrlichkeit Gottes offenbart worden. Und es ist interessant, dass es bei dem Leuchter heißt, dass er gerade vor sich hinscheint. Das heißt, der Leuchter, wenn das Licht, das fällt erstmal auf den Leuchter selbst. Ihr habt doch daheim auch solche Lampen. Oben Lampenschirm, nicht? Und darunter der Fuß, auf dem die Lampe drauf ist. Und wo ist es am hellsten? Ja, genau da, an dem Fuß, da kommt das meiste Licht hin. Der kommt richtig deutlich hervor. Wenn ihr da so einen habt, der vergoldet ist, ich weiß ja nicht, ob ihr einen massiv goldenen Fuß da habt, aber vergoldet ist, nicht? Dann glänzt das richtig von diesem Licht. Genau das ist es. Der Leuchter beleuchtete zuallererst mal sich selbst. Und so ist dieses göttliche Licht, es beleuchtet den Herrn Jesus. Beachten wir, es hat nichts damit zu tun, nur als kleiner Unterschied, in der Offenbarung werden die Gemeinden als Leuchten, als Lampen gesehen. Leuchter, sieben Leuchter. Aber diese sieben Leuchter, die stehen, das sind die Gemeinden, die in der Welt stehen. Und das ist unsere Verantwortung, Licht zu geben für die Welt. Das ist aber hier gar nicht der Gedanke. Dieser Leuchter steht nicht draußen in der Wüste, dieser Leuchter steht im Heiligtum. Da, wo die Priester sind. Und wir sind ja auch Priester, haben wir gesehen. Und dann sind wir da im Heiligtum. In dem, und das einzige Licht in dem Heiligtum, da ist kein Fenster gewesen. Im Heiligtum gab es kein Fenster. Wenn da kein Leuchter gewesen wäre, wäre es im Heiligtum absolut dunkel. Das einzige Licht im Heiligtum kam von diesem Leuchter her. Und so ist Christus das Licht im Heiligtum. Und in ihm erkenne ich die ganze Herrlichkeit Gottes. Dann, nachdem wir also, sagen wir mal, entschuldigt das in Anführungszeichen, drei Möbelstücke hatten, kommt jetzt eigentlich die eigentliche Wohnung, das Zelt der Zusammenkunft im nächsten Kapitel. Wir haben hier jetzt so dieses Dachsfell, nicht, oder dieses Seekuhfell als äußerste. Ja, ich habe jetzt mal hier so diese Gesamterscheinung. Nun, dieses Zelt hat eine zweifache Bedeutung, das muss ich sagen. Soweit ich die Schrift verstehe, hat dieses Heiligtum eine zweifache Bedeutung. Ich habe jetzt hier im Moment nur die eine hingeschrieben in dem Zitat von Hebräer 3, Vers 5 und 6. Und Mose zwar war treu als Diener in seinem ganzen Haus, schreibt Paulus. Oder schreibt der Schreiber des Hebräerbriefes, von dem ich vermute, dass es Paulus ist. Muss man vorsichtigerweise sagen, der Autor wird ja nicht genannt. Und wenn der Schreiber hier sagt, Mose war treu als Diener in seinem ganzen Haus, dann ist damit nicht seine Familie gemeint. Manchmal wird das Haus ja in der Bibel, da wird die Familie mit gemeint, aber hier ist nicht die Familie gemeint, sondern es ist wirklich dieses Haus gemeint, was Mose hat bauen lassen, auf Anordnung Gottes hin. Es ist die Stiftshütte gemeint und Mose war treu in all der Ausführung dieser Dinge als Diener. Zum Zeugnis von dem, was nachher geredet werden soll. Christus aber als Sohn über sein Haus, dessen Haus wir sind, wird Mose und der Herr Jesus verglichen. Und dann wird gesagt, der Herr Jesus ist viel, viel größer. Beide haben ein Haus. Mose hatte das da und da war aber ein Diener. Und er war treu. Der Herr Jesus hat ein Haus, aber er ist nicht Diener in dem Haus. Er ist Sohn über das Haus, der Autorität ausübt. Und dann wird gesagt, wer dieses Haus ist, das sind wir, das sind die Gläubigen, das ist die Gemeinde. Also, dieses Stiftshütte ist ein Bild der Gemeinde. Ein Bild des Hauses Gottes auf der Erde. Denn die Gemeinde ist noch auf der Erde. Sie ist die Behausung Gottes im Geiste. Und davon ist die Stiftshütte ein Vorbild. Ein Vorbild. Aber sie hat noch eine andere Bedeutung. Und da müssen wir wieder in den Hebräerbrief gehen. Da steht, dass der Herr Jesus nicht eingegangen ist in das mit Händen gemachte Heiligtum, sondern in den Himmel selbst. Dieses da ist auch ein Bild vom Heiligtum im Himmel, dort, wo der Herr Jesus jetzt ist. Es hat also eine zweifache Bedeutung. Es ist ein Bild der Gemeinde auf der Erde und es ist ein Bild vom Heiligtum im Himmel. Kommen wir später nochmal zu. Dann der kupferne Altar und der Vorhof. Der kupferne Altar, der stand, und ich will nochmal zurückgehen, nochmal vor. Ja. Der stand hier etwa. Ich habe nachher noch eine Übersichtsskizze. Der stand also nicht im Heiligtum, sondern vor dem Heiligtum im Vorhof. Da war der kupferne oder eherne Altar. Der war auch aus Akazienholz gefertigt, auch ganz mit Gold überzogen. Da drin war so ein Gitter, auf das, wollen wir sagen, das Holz aufgelegt wurde. Darauf kamen dann die Tierteile, die geräuchert werden sollten. Und durch das Netz fiel dann, klar, die Asche runter, nicht? Und wenn dann die weitergezogen sind, dann hat man diese Asche dann entfernen können. So stelle ich mir das vor. Vielleicht war da, manche Zeichnungen haben das dann auch so, dass sie, sagen wir, diese Seitenteile so auf so einen kleinen Erdhügel stellen, damit da unten, von unten her Frischluft dran kam, nicht? Und da haben das Gitter dann so gesehen, ja, wie wir das auch im Kamin haben, dass von unten her die unverbrauchte Luft da durchgehen kann und nach oben abziehen kann. Man kann sich das gut vorstellen, dass das so gewesen sein könnte. Ja, wovon ist dieser Altar ein Vorbild? Ich habe es ja oben schon hingeschrieben, vom Kreuz Christi. Auf dem Altar wurden ja die Opfer dargebracht. Und wo hat sich der Herr Jesus geopfert? Auf dem Kreuz von Golgatha. Dort war sein Opfer. Und so spricht dieser kupferne Altar ganz eindeutig von dem Herrn Jesus als dem, der sich auf Golgatha opfert. Jetzt habe ich etwas gesagt, jetzt wird es schwierig ein bisschen. Ist der Altar jetzt ein Bild vom Kreuz? Meine ich nicht ganz. Der Altar spricht auch von Christus und die Opfer darauf sprechen vom Opfer Christi. Ja, wie will ich das sagen? Das eine spricht mehr, der Altar spricht mehr von seiner Person und das Opfer darauf von dem, was er getan hat, als diese Person. Ist ein bisschen schwierig, das genau auszudrücken. Ich habe da unten einen Vers, was ist denn größer, die Gabe oder der Altar, der die Gabe heiligt? Das ist, da stößt das dran, nicht? Das Opfer des Herrn Jesus auf Golgatha hatte nur seinen Wert in dem, was der Herr Jesus selbst als Person war. Das, was er in sich selbst war, gab dem Ganzen, das dem Opfer den ganzen Wert. Wenn wir nochmal zurückgehen, entschuldigt. Ich hatte gesagt, das Heiligtum dort hat eine doppelte Bedeutung. Es ist einerseits ein Bild der Gemeinde als dem Haus Gottes. Es ist gleichzeitig ein Vorbild von dem himmlischen Heiligtum vom Himmel selbst, in den der Herr Jesus eingegangen ist. Aber das da, der Vorhof, ist ein Bild dieser Welt. Und in dieser Welt stand der Altar. Da stand das Kreuz. Das Kreuz stand nicht im Himmel. Das Kreuz war auf dieser Erde. Und davon ist dieser Vorhof ist ein Bild der Erde. Ja, dann der Vorhof. Das war also dieser direkte Bezirk um das Heiligtum, eigentliche Heiligtum herum, der dann auch abgegrenzt war. Das Heiligtum wurde nicht einfach da in Wüstensand gestellt, dieses Zelt, sondern das grenzte man dann noch ab, wir werden das später nochmal deutlicher sehen, durch diesen Vorhof, oder das Heiligtum wurde vom Vorhof umgeben und der Vorhof selbst war auch nochmal nach außen hin abgegrenzt durch diese an sich weiße Leinwand, nur da vorne, wo das Tor war, das war dann wieder anders ab, das war wieder vierfarbig ausgestattet, da wo man da hindurchging, durch diese Vorhänge hin. Da stand das Kreuz und vielleicht dieser Vers, der uns ja so bekannt ist. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. In diese Welt hinein hat er seinen Sohn gegeben, auf das Kreuz, so wie damals diese Tiere auf den Altar kamen. Die Priesterkleidung. Ein ganzes Kapitel wird nur über diese Kleidung gesprochen. Sie bestand aus mehreren Sachen. Einmal das hier, ein weißes Unterkleid aus Byssus, aus weißer Leinwand. Dann darüber ein Oberkleid aus blauem Purpur, mit blauem Purpur eingefärbt. Und darüber dieses Ephod, das aus allen vier Dingen gemacht war, in Kunstweberarbeit. Also aus rotem Purpur, aus blauem Purpur, aus Karmesin und aus weißem Byssus. Welche Muster da eingeprägt waren, wissen wir nicht ganz genau. Dann dieses sogenannte Brustschild, auf dem in vier Reihen jeweils drei Edelsteine eingefasst waren. Für jeden Stamm ein Edelstein. Dann auf den Schultern, hier links und rechts, waren noch einmal zwei Onyxsteine, Halbedelsteine. Und sie waren links sechs und rechts sechs Stämme Israels eingraviert. Das sind die Teile, die ausführlich beschrieben werden in diesem Kapitel. Und dann wird noch ganz besonders auch beschrieben, dieses Schild oben an seiner Mütze, ein Schild aus Gold und diese weiße Mütze. Lass mich ganz kurz über die einzelnen Teile etwas sagen. Das weiße Unterkleid spricht von der persönlichen Reinheit des Herrn Jesus. Das blaue Oberkleid, davon, dass er der Mensch vom Himmel ist. Dann das sogenannte Ephod, diese Art Schürze, die über alles kam. Da haben wir jede Herrlichkeit drin, die wir in diesen vier Farbstoffen finden. Ganz wichtig, dieses Brustschild. Und mir ist neulich eins aufgefallen, wenn ihr das mal nachlest, bei der Priesterkleidung, dann ist der Abschnitt, der über die Edelsteine spricht, und der Abschnitt, der darüber spricht, wie dieses Tuchstück, dieses Schild hier, das war aus Stoff mit Gold gemacht, wie das befestigt ist. Diese Befestigung wird über genauso viel Verse beschrieben wie das Ding selbst. Also kein Schneider würde das so beschreiben. Der würde sagen, dass die Hauptsache ist doch hier dieses viereckige Schild mit den Steinen darauf und dann wie das befestigt ist. Naja, irgendwie befestigt. Aber die Art der Befestigung wird so ausführlich beschrieben. Und dann wird gesagt, warum? Damit es sich nicht verrückt. Damit es also auf keinen Fall sich loslösen kann oder verschieben könnte. Darum war das so sorgfältig befestigt. Und warum erzähle ich das so? Nun, weil ich das für ganz, das hat mich sehr getröstet. Der Herr Jesus,
da, ich weiß ja nicht, welcher nochmal, hier waren das die Stämme Israels, nicht? Die trug der hohe Priester gleichsam auf seinem Herzen vor Gott. Wenn er vor Gott trat, dann hat er da auf seiner Brust diese 12 Edelsteine. Und das ist ja ein wunderbares Bild. Der Herr Jesus ist unser hoher Priester und er ist vor Gott. Und er trägt uns gleichsam vor Gott auf seiner Brust, der Ort der Zuneigung, der Liebe. Er liebt uns. Und es gibt nichts, was irgendwie das bewirken könnte, dass sich dieses Brustschild löst.
das habe ich für sehr, sehr tröstlich empfunden. Auch wenn ich versage, ändert das nichts an seiner Liebe zu mir. Und dass er mich auf dem Herzen trägt, das ist unveränderlich. So trägt er mich vor seinem Gott. In unveränderlicher Treue und in unwandelbarer Liebe. Und das wird sich durch nichts ändern. Das ist so ähnlich wie dieser Vers, niemand kann euch aus meiner Hand reißen. Nicht? Das ist auch so eine wunderbare Zusage. Und hier ist es auch, das ist so gut befestigt, das kann nicht gelöst werden. Das kann nicht verrücken. Dann hat mich noch etwas bewegt. Wir wollen das einmal lesen in 2. Mose. Kapitel 28, Vers 36. Und mache ein Blech oder ein Blatt aus reinem Gold und stich darauf mit Siegelstecherei Heiligkeit dem Herrn. Und tu es an eine Schnur aus blauem Purpur und es soll an dem Kopfbund sein. An der Vorderseite des Kopfbundes soll es sein. Da sehen wir das, nicht? Dieses goldene Schild oder Blech hier an der Vorderseite dieses Kopfbundes, dieser Mütze. Befestigt mit einer blauen Schnur, hier hinten rum, festgemacht. Und es soll auf der Stirn Aarons sein und Aaron soll die Ungerechtigkeit der heiligen Dinge tragen, die die Kinder Israel heiligen werden bei allen Gaben ihrer heiligen Dinge. Und es soll beständig an seiner Stirn sein, zum Wohlgefallen für sie vor dem Herrn. Geschwister, das bewegt mich sehr, wenn wir das jetzt übertragen. Wenn wir im Zusammenhang mit dem Gedenken an den Tod des Herrn beim Brechen des Brotes Gott etwas bringen, Anbetung. Da die Kinder Israel, die haben Opfergaben dargebracht, nicht? Aber es gab wohl kaum ein Opfer, was sie brachten, was sie Gott darbrachten, wo hätte man sagen können, da ist aber auch alles toll dran. Da ist aber auch nicht der Hauch von irgendetwas Menschlichem oder Abträglichem daran. Unter dem heiligen Auge Gottes, der hätte immer was gefunden, wo er dachte, naja, ist ja gut gemeint, aber so ganz stimmt es doch nicht, nicht. Und da ist Schwachheit und da und da und da und da. Das merken wir doch auch oft am Sonntagmorgen, nicht? Dass wir unsere Unvollkommenheit merken. Dass wir uns schlecht ausdrücken, dass heißt, unsere Beweggründe manchmal nicht ganz lupenrein sind. Ungerechtigkeit. Und trotzdem, da was in dem Bilde zum Ausdruck kommt, ist großartig. Da ist der Herr Jesus. Und er filtert. Und er filtert. Und dann ist das, was wir in Schwachheit bringen, Gott trotzdem angenehm. Aber dafür sorgt der Herr Jesus. Und das entspricht diesem goldenen Schild an der Mütze des hohen Priesters Aaron. Das ist was ganz Großartiges. Ich kann das gar nicht ganz in Worte fassen. Ja, und dann habe ich da unten noch einen Vers hingeschrieben aus dem Hebräerbrief. Nicht? Denn ein solcher hoher Priester geziemte uns auch. Heilig, unschuldig, unbefleckt, abgesondert von den Sündern und höher als die Himmel geworden. Einen solchen hohen Priester brauchten wir, und das ist ja hier großartig, was hier steht, uns geziemte ein solcher hoher Priester. Oft wird gesagt, was Gott geziemt. Und das, was Gott geziemt, das konnte nur der Herr Jesus in entsprechender Weise bringen. Das, was Gott wirklich geziemt. Wir finden, wenn ihr mal aufschlagt, in Hebräer Kapitel 2. Oder ist es schon 1? Moment. Nee, jetzt ist es 2. Da kommt auch das Wort Geziemte. Wo haben wir das hier? Vers 10. Denn es geziemte ihm, das ist Gott, um dessen Willen alle Dinge und durch den alle Dinge sind, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit brachte, den Urheber ihrer Errettung durch Leiden vollkommen zu machen. Das geziemte sich für Gott. Das entsprach dieser Heiligkeit Gottes. Da musste er durch Leiden vollkommen gemacht werden. Dinge, die Gott geziemen. Aber hier ist es uns geziemt. Ein solcher hoher Priester. Das heißt, hier werden wir in einem so großen Wert von Gott gesehen. Er hat gesagt, für solche, die einen solchen Wert haben, da brauchst du einen hohen Priester, der dem Wert dieser Personen entspricht. Und das muss ein solcher hoher Priester sein. Verstehen wir das richtig? Uns geziemte nicht weniger als ein solcher hoher Priester. Solch einen Wert haben wir in den Augen Gottes, dass Gott sagt, einen geringeren Priester kommt gar nicht in Frage. Die sind mir so wertvoll, die brauchen einen solchen. Dabei ist natürlich der Priester viel besser als das, was wir sind, das ist uns auch klar. Aber ein geringerer wäre zu wenig gewesen. Dann haben wir in Kapitel 29 die Priesterweihe und das beständige Brandopfer, davon möchte ich nicht sprechen, weil das nicht direkt zum Heiligtum gehört. Dann kommt der goldene Altar und das Waschbecken, Salböl und Räucherwerk in Kapitel 30. Der goldene Altar, auf dem wurden keine Tiere geopfert, der stand auch nicht im Vorhof. Der goldene Altar stand im Heiligtum, im Zelt. Wir werden nachher noch sehen, wo die einzelnen Dinge hingestellt wurden. Auch dieser Räucheraltar spricht von Christus. Auf diesem Räucheraltar wurde Weihrauch gebracht, Kohlen aufgelegt und dann Weihrauch und da stieg ein andauernder Wohlgeruch empor. Und auch das spricht von Christus, der in seinem Leben, aber auch in seinem Sterben ein vollkommener Wohlgeruch für Gott war. Aber das hat auch was mit uns zu tun. Wenn wir am Sonntagmorgen Gott etwas sagen von der Schönheit des Herrn Jesus, dann stehen wir gleichsam am Räucheraltar und legen Rauchwerk auf. Wir sagen Gott etwas von der Schönheit des Herrn Jesus. Und in einem unserer Lieder bringen wir das auch zum Ausdruck. Was können wir dir dafür bringen, dafür, dass du uns deinen Sohn gegeben hast? Was können wir dir dafür bringen, Gott, welchen Weihrauch nimmst du an? Oh, lass uns dir von Jesus singen. Er allein dich erfreuen kann. Das ist gleichsam unser Dienst am Räucheraltar. Dann gab es, ihr denkt nochmal an das Zelt und das vor dem Zelt, der kupferne Altar stand, auf dem die Opfer gebracht wurden, im Vorhof. Aber zwischen dem kupfernen Altar und dem Heiligtum, da stand noch etwas und das ist das hier, das kupferne Becken. Darin mussten sich die Priester jedes Mal, wenn sie ins Heiligtum hineingingen, aus dem Vorhof ins Heiligtum, mussten sie daran vorbei und mussten ihre Hände waschen und ihre Füße waschen. Und nur dann konnten sie das Heiligtum betreten. Andernfalls, wenn sie es anders gemacht hätten, ohne dies zu reinigen, wären sie wohl gestorben. Wir lesen nicht von einem solchen Fall, aber das war Vorschrift. Sie mussten ihre Hände und ihre Füße da waschen und erst dann konnten sie das Heiligtum betreten. Und wir wissen, dass der Herr Jesus auch einmal seinen Jüngern, Johannes 13 ist das, die Füße gewaschen hat. Ich weiß nicht, bei wem er angefangen hat, aber nicht mit Petrus, er hat mit anderen angefangen. Und da heißt es, als er zu Petrus kam, Da kam er dann zu Petrus. Jetzt kam Petrus an die Reihe und Petrus sagt, du wäschst mir die Füße? Und dann sagt er, Jesus, was ich jetzt tue, verstehst du jetzt nicht. Du wirst es ja nachverstehen. Statt dass der Petrus mal jetzt endlich seine Klappe hält. Aber so war halt der Petrus, nicht? Das fiel dem schwer. Der hätte jetzt sagen können, gut, ich verstehe es jetzt nicht, aber gut, also, aber ich bin jetzt ruhig. Nein, der war nicht ruhig. Der konterte nochmal dagegen, nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Das erste war ja noch eine Frage, nicht? Du wäschst mir die Füße? Das war ja lieb gedacht von Petrus. Der hat gedacht, mein Herr, und der bückt sich da und wäscht mir die Füße. Das geht doch nicht. Das kann ich doch nicht mehr annehmen. Er ist der Große, ich bin der Kleine. Das war gut gemeint. Aber wenn der Herr Jesus dann sagt, was ich jetzt tue, verstehst du nicht, dann hätte er sagen müssen, oh gut, ich bin halt ein dummer Kerl. Also der Herr wird schon recht haben, lassen wir mal machen. Nein, er hat doch was. Nimmermehr sollst du mir die Füße. Und dann sagt der Herr Jesus, wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Teil mit mir. Oh, der hatte doch den Herrn Jesus lieb, der wollte Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus haben. Ja, dann ganz, nicht von oben bis unten, dann alles. Ja, jetzt hat er wieder zu viel gesagt, dann muss der Herr Jesus wieder korrigieren. Ich finde das so großartig, Geschwister. Wir können vor dem Herrn immer ganz ehrlich sein. Wir müssen uns nicht verstellen. Der Herr kennt unsere Herzen. Und er sah auch, der Petrus, der meint das in jedem Fall aufrichtig. Der meinte das aufrichtig, wo er sagte, nimmermehr. Und er meinte das genauso aufrichtig, wenn er im nächsten Satz sagt, ja dann bitte von oben bis unten. Das meinte er jedes Mal aufrichtig. Immer Unkenntnis, aber ehrliche Haut war das. Und wir sind manchmal so, ja, nicht ganz so. Der Herr Jesus hat das ihm nicht übel genommen. Und dann hat er ihm das erklärt. Und dann sagt der Herr Jesus, wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Vers. Wir hatten uns in der Pause einige hier vorne unterhalten über Gläubige, die immer denken, sie könnten noch mal verloren gehen. Wenn sie untreu sind, dann gehen sie verloren. Sie verlieren das Heil wieder. Es gibt viele Gläubige, die meinen, ja, wenn ich untreu bin, dann verliere ich mein Heil wieder. Der Herr Jesus sagt, wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, der Satz geht weiter, sondern ist ganz rein. Aber was spielt denn der Herr Jesus da an? Er sagt zu Petrus, Petrus, du bist gebadet, ich muss dich nicht mehr von oben bis unten waschen. Du bist schon längst gebadet. Der hatte sich bekehrt, der Petrus. Und er hatte das Gebad der Wiedergeburt erlebt. Und es ging nicht darum, ob er einen Teil im Himmel hat, das hatte der Petrus, sondern es ging darum, ob er ganz praktisch Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus hat. Aber dazu müssen die Füße gewaschen werden. Und das heißt, ich muss mich täglich vom Herrn, das tut der Herr, das, ohne dass ich ihn darum bitte, der macht das schon, aber ich kann so ähnlich wie Petrus machen, ich brauche nicht, aber das bedeutet, dass wir täglich dem Herrn auch sagen, hier, da habe ich gesündigt. Und der Herr macht uns das auch klar. Und dann bekennen wir das und dann ist das weggetan. Noch einmal, das hat nichts mit unserer Errettung zu tun. Das hat etwas zu tun, dass ich hier und heute eine ungehinderte Gemeinschaft habe mit dem Herrn. Ich will das an einem Beispiel klar machen. Wenn ich als Kind meine Mutter belogen habe, dann war das Verhältnis zu meiner Mutter in meinem eigenen Herzen gestört. Sie hat vielleicht gar nicht gewusst, dass ich sie belogen habe. Aber bei mir war es schon gestört, ne? Weil ich ja gewusst habe, ich habe die angelogen. Aber deswegen blieb ich doch ihr Kind. Und sie blieb meine Mutter. Das änderte sich nicht. Nur das Verhältnis war ein wenig verletzt durch meine Lüge. Und erst durch ein Bekenntnis ist das wieder in Ordnung gekommen. Nicht? Und das ist, was hier gemeint ist. Wir dürfen als Kinder Gottes, müssen wir immer wieder die Dinge ordnen, wo wir sündigen. Der Herr Jesus macht uns darauf aufmerksam und er nimmt das dann weg. Das hat noch einmal nichts mit unserem grundsätzlichen Verhältnis mit ihm zu tun. Wir sind gebadet. Hier bei den Priestern war das auch so. Die Priester waren einmal ganz gewaschen worden. Und zwar bei ihrer Einweihung. Da waren sie ganz gebadet worden. Mussten sogar die Haare abscheren von der Haut, nicht? Und dann waren sie ganz gebadet worden. Und schlagt einmal auf Hebräer Kapitel 10. Da lesen wir in Vers 19. Da wir nun, Brüder, Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, weil wir alle Priester sind, haben wir alle Zutritt. Damals konnten ins Heiligtum nur die kleine Kaste von Priestern gehen. Wir können es alle. Da wir nun, Brüder, Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, und damit ist jetzt der Himmel selbst gemeint, im Geiste treten wir dort vor Gott, durch das Blut Jesu auf dem neuen und lebendigen Weg, den er uns eingeweiht hat, durch den Vorhang hin, das ist sein Fleisch. Und einen großen Priester haben über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens. Jetzt kommt es. Die Herzen besprengt und so gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Den Leib. Nicht die Füße, nicht die Hände. Den Leib. Und die Herzen besprengt. Das ist genau, was bei der Einweihung der Priester geschah. Da wurden sie mit Blut besprengt und dann wurden sie gewaschen. Weiß ich gar nicht sogar, was zuerst. Von oben bis unten, der ganze Leib wurde gewaschen, aber nur bei der Einweihung. Nochmal, das ist, was bei unserer Bekehrung passiert ist. Da hat das Blut des Herrn Jesus, das sühnende Blut, Anwendung auf uns gefunden. Auf unser Herzen, sie sind besprengt. Wir haben kein Gewissen mehr, kein belastetes Gewissen mehr von Sünden. Weil wir wissen, das Blut des Herrn Jesus hat alle meine Sünden weggenommen. Wunderbare Tatsache. Und mein Leib ist gewaschen worden mit reinem Wasser, das Bad der Wiedergeburt. Das ist nicht etwas, was ich täglich tue. Was dort steht, ist grundsätzlich. Ist einmal geschehen, so wie auch die Priester nur einmal mit Blut besprengt wurden und nur einmal gebadet wurden. Das andere ist, was sie täglich tun, und das ist hier. Das ist hier und das ist die Fußwaschung in Johannes 13. Das ist das immer in Ordnung bringen, was zwischen mir und dem Herrn Jesus oder zwischen Gott so dasteht. Aber noch einmal, das ändert nichts an dem Grundsätzlichen. Dann haben wir in Kapitel 31 die beiden Werkzeuge, die Gott vor allem benutzt hat, um diese ganzen Dinge herzustellen. Er hat da zwei Männer ganz besonders begabt für diese Arbeit, Bezaleel und Oholiab. Ja, das hat Gott alles gesagt. Wie gesagt, 7 Kapitel lang, das ganze Heiligtum. Mose hat auch ein Muster auf dem Berg gesehen. Wir finden ja in der Bibel nur die Beschreibung. Wir hätten manchmal gern eine Skizze, nicht? Einen Plan, ein Foto. Hier haben wir ja welche gehabt, aber das war mehr Fantasie. So ähnlich könnte es ausgesehen haben. Mose hat das ganz genau gewusst. Mose konnte dann immer zu Oholiab sagen, ein bisschen anders, das musst du ein bisschen anders machen. Ja? Wenn da stand ein Kranz, dann hatte nur Mose, ungefähr wussten die auch, was ein Kranz ist. Aber dann musste Mose sagen, so hat er ausgesehen. Ich weiß nicht, ob er vielleicht auch Skizzen gemacht hat, weiß ich nicht. Ja, und während Gott dort oben mit Mose über dieses Heiligtum spricht, indem er dann in der Mitte des Volkes wohnen will, dass sie ihm bauen sollten, da bauen die Kinder Israel unten am Fuß des Berges was. Während dieser Zeit, da bauen sie das goldene Kalb. Furchtbar. Wir haben in Kapitel 32 dann das goldene Kalb und die zerbrochenen Gesetzestafeln. Kapitel 33, Mose tritt als Mittler für das Volk vor Gott ein. Und in Kapitel 34 die zweiten Gesetzestafeln. Also das Volk hat sich einen Götzen gemacht, ein goldenes Galb hier.
Moses kommt runter vom Berg. Der Josua denkt noch, das ist ein schönes Fest da unten. Nicht?
Der interpretiert das falsch. Mose ist sich sofort klar, was da unten los ist.
Er zerschmettert dann die beiden Gesetzestafeln mit den 10 Geboten am Fuß des Berges.
Zertrümmert das Kalb, lässt sie das Goldpulver mit Wasser trinken. Dann ruft er noch her zu mir, wer für den Herrn ist. Dann greifen seine Stammesgenossen, der Stamm Levi, zum Schwert. Dann sterben viele. Ich habe das, was da in Kapitel 32 geschieht, mal so bezeichnet. Unter dem Volk eifert Mose für Gott und seine Herrlichkeit. Und zwar im Gericht. Er eifert für Gott. Der Eifer lässt ihn dieses Kalb zerstören. Und der Eifer lässt ihn auch Gericht durch die Leviten ausüben. Nimmt sein Zelt, schlägt es außerhalb auf. Alles Eifer für Gott, vor und unter dem Volk, aber im Gericht. Und dann geht Gott Mose auf den Berg. Und jetzt eifert er wieder, aber für das Volk vor Gott. Und für die Herrlichkeit Gottes. Er sagt nämlich, Gott, wenn du jetzt das Volk ganz vernichtest, hat Gott ja gesagt, weg mit dem und du, aus dir mache ich ein neues Volk. Da hat Mose gesagt, wie? Was sollen denn die Ägypter sagen? Was sollen die ganzen Nationen sagen, die mitbekommen haben, was du bis jetzt getan hast? Und jetzt ist alles zu Ende? Dann werden die alle sagen, Gott kann nichts. Der Gott kann keine Sache zu Ende bringen. Der fängt an und dann macht er alles kaputt, was er gemacht hat. So ungefähr argumentiert Mose. So argumentiert er. Und sagt Gott, das kannst du deiner Herrlichkeit nicht antun. Ich finde das so großartig, was Mose hier macht. In beiden Fällen eifert er. Er eifert für Gott unter dem Volk im Gericht. Und er eifert vor Gott für das Volk. Aber beides Mal hat er immer die Herrlichkeit Gottes vor Augen. Vor dem Volk und vor Gott selbst auch. Und Gott hat sich riesig gefreut. Das entsprach genau seinen Gedanken. Das war eine Übung für Mose. Das war eine schwere Prüfung, nicht? Mose ist ja sagen, komm, ja klar, Mensch, mach mal aus mir ein ganzes Volk, da kommt was Besseres raus als von denen da. So sind wir doch. Aber nein, das hat Mose nicht getan. Nein, das hat er nicht getan. Großartig. Und Geschwister, lasst uns bitte beide Punkte berücksichtigen. Ich kenne Brüder, die haben mehr den ersten Punkt ganz vor Augen. Das sind so gerne Brüder, die so mit der Faust reinhauen. Ordnung muss sein, hier muss durchgegriffen werden. Ich sage ja nicht, dass nicht durchgegriffen werden muss. Aber suche ich meine Ehre oder die Ehre Gottes? Dann gibt es andere, die bitten immer um Gnade, Gnade, Gnade bei Gott und lassen alle schluchen. Man kann in das eine oder das andere Extrem verfallen. Man kann unausgewogen sein. Mose war nicht unausgewogen. Er hat jedes Mal in beide Richtungen für die Herrlichkeit Gottes geeifert. Unter dem Volk und vor Gott. Er war wirklich der Mittler. Er ist eine wunderbare Mittelsperson, dieser Mose hier. In beidem hat er recht gehandelt. In der Strenge gegenüber dem Volk. Und wenn wir an solche Stellen denken wie 1. Korinther 5, tut den Bösen von euch hinaus. Das ist richterliches Handeln. Und da kann man keine Augen zudrücken. Aber umgekehrt, wenn ich dann sagen würde, für einen solchen, da brauchen wir nicht mal mehr beten. Oh, nicht? Doch. Dann haben wir das vergessen, nicht? Mose hat in beide Richtungen gehandelt. Ich finde das ganz, ganz großartig. Nun, und dann kommt das Kapitel 34. Was wird jetzt Gott tun? Wird Gott jetzt sagen, nein, Mose, du kannst ja mir Vorstellungen machen, was du willst. Schluss, aus, ich setze keine Hoffnung mehr auf dieses Volk, ich mache aus dir ein neues Volk. Nein. Gott handelt aufgrund des Mittlerdienstes Moses mit dem Volk nach zwei Grundsätzen. Und jetzt ist es ein Zitat, dass Gott geht an Mose vorüber. Und dann spricht Gott, während er vorübergeht. Und Gott sagt, Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und groß an Güte und Wahrheit, der Güte bewahrt auf Tausende hin, der Ungerechtigkeit, Übertretung und Sünde vergibt. Aber keineswegs hält er für schuldlos den Schuldigen, der die Ungerechtigkeit der Väter heimsucht an den Kindern und den Kindeskindern, in der dritten und an der vierten Generation. Warum sage ich, hier sind zwei Grundsätze? Das merken wir sehr deutlich, nicht? Mit dem Bindestrich da, aber keineswegs für schuldlos hält den Schuldigen. Am Anfang haben wir diesen einen Grundsatz, langsam zum Zorn, groß an Güte und Wahrheit. Und der vergibt, aber das andere ist die andere Seite. Er hält nicht für schuldlos den Schuldigen. Und da hat er auch ein Auge darauf. Aber es ist eben nicht nur das, ja, können wir das alles wegstreichen? Wenn Gott nur nach dem Gesetz gehandelt hätte, dann wäre nur alles das da unten noch gekommen. Schluss, aus, Ende. Nichts mehr. Es ist zwei Grundsätze. Ich sage nicht, dass Gott mit uns nach diesen Grundsätzen handelt. Jedenfalls nicht in dieser Reinkultur wie bei Israel. Hier sehen wir, ich möchte nochmal zurückerinnern, ich hatte gesagt, vom Roten Meer oder Schilfmeer bis zum Berg Sinai war kein Israelit gestorben, kein einziger. Keiner gefallen in der Wüste bis dahin, weil nur Gnade sie geführt hat. Nur Gnade. Wenn sie gemurrt haben, Gott gab ihnen Wachteln. Wenn sie nichts zu trinken hatten, Gott gab Wasser aus den Felsen. Einfach Gnade, Gnade, Gnade. Aber dann stellte er sie unter Gesetz. Und sie haben gesagt, alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Und dann kam der Tod. Dann kam der Tod. Von jenem Tag an, wo das Gesetz gegeben war und sie gesagt haben, alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun, da starben sie. Da fielen sie in der Wüste. Und doch nicht immer gleich. Gott hat auch einmal hier eben das getan. Er hat nicht immer gleich gehandelt, zack, fertig, aus, Schluss. Geschwister, wenn Gott so handeln würde, würde keiner von uns im Raum hier mehr leben. Keiner. Wenn Gott mit uns so gehandelt hätte wie mit Ananias und Sapphira, erste Sünde, die wir als Gläubige getan hätten, weg damit, dann würde keiner mehr hier im Raum sitzen. Nein, Gott ist langsam zum Zorn. Dem Herrn sei Dank. Es ist also eine Mischung von Gesetz und Gnade, wo Gott dann bei diesen zweiten Tafeln, es war gleichsam abgemildert, diese Tafeln hatte nicht mehr der Finger Gottes geschrieben, die hatte Mose geschrieben. Nicht? Die ersten Tafeln hatte Gott geschrieben. Und die waren zerbrochen, weil Israel den Bund gebrochen hatte. Und es war auch gut, dass die Tafeln nicht mehr da waren. Denn das, was Gott geschrieben hatte, da wären sie alle gestorben. Ja, und dann kommt der Bau des Heiligtums. Dann wird das Hebopfer, was Gott angeordnet hat, in Kapitel 35 wirklich gebracht. Und da ist ein sehr schönes Kapitel. Da sehen wir, wie sie willigen Herzens waren. Wie sie mehr brachten, als dann musste irgendwann Mose sagen, jetzt ist Schluss, Schluss, wir brauchen nicht mehr, ist genug. Würde ich mir auch mal freuen, wenn die Brüder am Sonntagmorgen bei einer Sammlung sagen, was ist denn da eingekommen? Das ist ja viel zu viel. Da sagen wir eher, könnte ein bisschen mehr sein. Nicht? Tja, da war es so viel. Dann, das zählt der Zusammenpunkt, die Reihenfolge ist jetzt etwas anders. Sie ist die, wo wir sagen, so wie wir heute bauen. Nicht? Erstmal das Haus und dann kommen die Möbel. So ist es hier auch. Zwar dann auch, nachdem das Zelt gebaut wird, dann in der Reihenfolge, die Gott auch genannt hat. Aber dann von innen nach außen, nicht? Zum Schluss also der Ehrenaltar, das Ehrenbecken und der Vorhof, also von innen nach außen gehend. Vorhin war der goldene Altar und das Waschbecken ganz am Ende genannt worden, weil das direkt mit dem Dienst der Priester zusammenhängt. Das Waschbecken war für die Priester, darum mussten vorher erst die Priester und ihre Kleidung erwähnt werden. Das hat, jede Reihenfolge hat ihren Sinn an ihrer Stelle. Dann kommt die Kleidung der Priester, die Aufrichtung des Heiligtums. Und jetzt noch dieses Bild. Wir wissen nicht ganz genau.
Also das ist hier der Vorhof, 100 Ellen lang, 50 Ellen breit. Das ist diese weiße Leinwand, die hier ganz außen rumging. 5 Ellen hoch. Wenn man direkt davor stand, 2,50 Meter hoch, sagen wir mal, etwa 2,50 Meter hoch, ne? Dann sah man nicht nach innen rein. Von weiter weg, wenn man auf dem Höhe stand, konnte man vielleicht was sehen. Aber direkt davor stehend, sah man nur die weiße Leinwand. Ja, was nicht, das ist auch klar, das sind 30 Ellen. Vielleicht 15 Meter, nicht? Ob das so genau gestanden hat, wissen wir nicht. Das heißt, ob das nicht mehr da oder mehr da gestanden hat, das weiß ich nicht. Aber das war ein Mann, der sich sehr was überlegt hat. Der hat das nämlich so gemacht, gut, wenn das jetzt so eingezeichnet und die Maße stimmen, also maßstäblich ist das richtig, dann konnte er diese 100 Ellen in zwei Teile teilen, dann waren das 50 auf 50 auf 50 ein Quadrat und das auch. Und dann stand hier genau in der Mitte dieses Quadrats der Brandopferaltar und in, genau in der Mitte dieses Quadrats die Bundeslade. Ist ein Gedanke, den ich ganz schön finde, weil das ganz, ganz wichtige Sachen sind. Nicht? Hier der Thron Gottes und hier das Kreuz von Golgatha. Das ist das Zentrum hier im Vorhof, ein Bild der Welt, das Kreuz stand, hier ein Bild des Heiligtums mit dem Thron Gottes. So, aber jetzt ist eins ganz wichtig. Beim Volk Israel sah das so aus, wie gesagt, das könnte auch sein, dass das so stand, nicht? Oder noch weiter hinten, das wissen wir nicht ganz genau. Der Zeichner hat das mal so gemacht. Hier das Waschbecken, hier der Brandopferaltar. Hier kam man rein, das war gegen Osten gerichtet, gegen Sonnenaufgang. Osten, Süden, Norden, Westen. Auch der Tempel war so ausgerichtet, immer gegen Sonnenaufgang der Eingang. Der Israelit, der normale Israelit, der kam bis hierher, weiter kam der nicht. Weiter nicht. Dort brachte er seine Opfer, entweder seine freiwilligen Opfer, Brandopfer, Speisopfer, Friedensopfer oder seine Pflichtopfer, wenn er gesündigt hat, Sünde und Schuld. Bis dahin kam er, weiter nicht. In diesem Bereich hier, bis hierhin, auch da drin, hantierten die Priester täglich. Sie opferten, wenn sie ins Heiligtum hineingingen, dann jeden Tag mussten der Docht beschnitten werden beim Leuchter, damit der immer gleichmäßiges Licht gab. Sie haben sich ja auch täglich geräuchert hier. Und dahinter? Vorne. Nichts. Einmal im Jahr. Einmal. 3. Mose 16. Am großen Versöhnungstag ist der hohe Priester da hineingegangen. Und hat Blut gesprengt auf diesen Deckel. Einmal. 7-mal da vorne auf die Erde. Und dann ist er wieder rausgegangen. Um dann in einem Jahr dasselbe wieder zu tun. Das war zu. Gott wohnte zwar in der Mitte seines Volkes, aber der Zugang zu Gott war nicht offen. Da geschlossen. War geschlossen. Weder kam Gott heraus, noch konnte er jemand hineingehen. Wie gesagt, nur einmal im Jahr der Hohepriester. Und nur um Blut reinzubringen, nicht um da sich aufzuhalten und zu sagen, wie schön ist es hier. Um das Blut dahin zu bringen. Und ganz, ich sag mal, schnellstmöglich wieder rauszugehen. Ich möchte dazu einen Vers lesen. Der Hebräerbrief ist ja die große Auslegung zu all dem. Hebräer Kapitel 9. Da haben wir am Anfang des Kapitels wollen wir das mal lesen. Es hatte nun zwar auch der erste Bund, das ist der Bund vom Sinai. Später gibt es, wir haben gesehen, der neue Bund. Darum sagt er der erste Bund. Das ist der Bund vom Sinai, der Bund des Gesetzes. Satzungen des Dienstes und das Heiligtum. Ein weltliches. Denn eine Hütte wurde aufgerichtet, die vordere. Das ist die vordere Hütte, die da. Die vordere. In der sowohl der Leuchter war, als auch der Tisch und die Darstellung der Brote, der Schaubrottisch. Jetzt kommt ein bisschen eine Schwierigkeit. Und das wird das Heilige genannt. Hinter dem zweiten Vorhang, erster Vorhang, zweiter Vorhang. Hinter dem zweiten Vorhang aber eine Hütte, die das Allerheiligste genannt wird. Die ein goldenes Räucherfass hatte. Ist das das da? Wir wissen es nicht ganz genau. Bisschen schwierig hier. Und die Lade des Bundes, das ist klar. Überall mit Gold überzogen, in der goldene Krug war, das Manna enthielt und der Stab Aarons, der gesprosst hatte und die Tafeln des Bundes. Da sind später noch andere Dinge da reingekommen. Am Anfang waren nur die Gesetzestafeln drin, nicht? Und dann sind nachher noch andere Dinge hinzugefügt worden, da möchte ich jetzt nicht im Einzelnen drüber sprechen, das geht zu weit. Über ihr aber die Cherubim der Herrlichkeit, den Sühndeckel überschattend, worüber jetzt nicht im Einzelnen zu reden ist. Also wir wollen auch jetzt nicht im Einzelnen. Wir haben gesehen, er spricht von den Dingen, die da zu sehen sind, und er sagt, es gab eine vordere Hütte, das Heiligtum, und es gab eine hintere, das Allerheiligste. Und dann sagt er weiter, da nun dieses so eingerichtet ist, gehen zwar in die vordere Hütte alle Zeit die Priester hinein, und verrichten den Dienst. In die zweite aber einmal im Jahr allein der Hohepriester, nicht ohne Blut, das er für sich selbst und für die Verirrungen des Volkes darbringt. Und jetzt kommt das Wichtige. Wodurch der Heilige Geist dieses anzeigt, dass der Weg zum Heiligtum noch nicht offenbart ist, solange die vordere Hütte noch Bestand hat. Also, solange es eine vordere Hütte und eine hintere Hütte gibt, solange ist der Weg ins Heiligtum noch nicht wirklich offenbart, sagt Paulus. Oder der Schreiber des Hebräerbriefs. Also, zu dem Zeitpunkt war der Weg ins Heiligtum noch nicht wirklich offenbart. Nein. Aber die Stiftshütte gab es ja nicht mehr, als der Herr Jesus kam. Da gab es einen Tempel. Und als der Herr Jesus starb, da ist das zerrissen von oben bis unten. Und das ist sowas Wichtiges. Wir wollen da nochmal die Schrift lesen. Hebräer 10, wir hatten die Verse schon gelesen. Da wir nun, Brüder, Hebräer 10, Vers 19, da wir nun, Brüder, Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, ja, jetzt ist der Weg nämlich geoffenbart. Vorher war er nicht geoffenbart. Jetzt ist er offenbart zum Eintritt in das Heiligtum durch das Blut Jesu auf dem neuen und lebendigen Weg, den er uns eingeweiht hat durch den Vorhang hin. Das ist sein Fleisch.
Dieser Vorhang.
Was stellt er da? Was steht da? Wovon ist das ein Bild? Dieser Vorhang? Habt ihr das gelesen? Das ist sein Fleisch. Dieser Vorhang ist ein Bild des Leibes Christi. Und zwar das, den er hatte als Mensch auf der Erde. Und jetzt hätte ich noch vor euch vorlesen müssen, wie dieser Vorhang gemacht war. Blauer Purpur, der Mensch vom Himmel. Roter Purpur, der König der Könige. Karmesin, entweder Leiden oder der König Israels. Byssus, der völlig reine Mensch. Mit Cherubim verwebt. Hier auf diesem Vorhang waren Cherubim abgebildet, hineingewebt. Engel. Wo kommt der Cherubim zum ersten Mal vor in der Bibel?
Der Cherub steht nicht mehr dafür. Gott sei Lob, Ehre und Preis.
Wo? Ja. Das ist ein Lied, aber das bezieht sich auf was in der Bibel.
Wo? Aus dem Paradies.
Aus Paradies. Da stand der Cherub mit der Flamme des kreisenden Schwertes und hat den Zugang zum Paradies für den Menschen unmöglich gemacht. Seht ihr, und dieser Vorhang, Cherubim, halt, halt, kein Zutritt, kein Zutritt. Aber das ist der Leib Jesu. Solange der Herr Jesus lebte, er, die vollkommene Darstellung Gottes, gab es keinen Zugang zu Gott. Keinen wirklichen, nur einen Herantasten, aber keinen wirklichen. Aber dann starb der Herr Jesus. Sein Körper wurde durchstochen. Er starb. Und dann zerriss das, was diesen Körper vorstellt, auch. Das zerriss auch. Und jetzt war der Zugang frei zu Gott. Jetzt war er frei. Und darum haben wir eine ganz andere Stellung als Israel. Israel war bis hierhin. Und nur die paar Priester, die konnten noch bis hierhin. Und dann war es eigentlich Schluss. Wie gesagt, nur um überhaupt das Blut dahin zu bringen, einmal im Jahr. Dieser Vorhang ist nicht mehr. Und wir gehen bis hierhin? Nein. Ja, wir gehen, da sind wir alle mal gewesen, am Kreuz von Golgatha. Wir haben das Werk des Herrn Jesus im Glauben angenommen. Aber jetzt, Fußwaschung haben wir auch besprochen. Jetzt gehen wir ins Heiligtum. Wir nähern uns von Christus. In Christus sehen wir die ganze Herrlichkeit Gottes. Wir beten an. Wir bringen Gott etwas von der Schönheit des Herrn Jesus. Aber dann ist der Vorhang hier nicht mehr. Da ist direkt der Thron Gottes. Und wir stehen vor Gott. Geschwister, ich sagte, dieses da. Wo ist der Herr Jesus eingegangen mit seinem Blut oder Kraft seines Blutes? Nicht in das mit Händen gemachte Heiligtum, sondern in den Himmel selbst. Dort ist er jetzt als hoher Priester. Und im Glauben, jedes Mal, wenn wir anbeten, sind wir im Glauben im Himmel selbst. Geschwister, jetzt wird es ein bisschen schwierig. Aber für die, die die Schrift ein bisschen kennen, ist das auch gut zum Nachdenken mal. Bei der Anbetung sind wir eigentlich an zwei Orten. Mit unserem Körper, mit unserem Leib, sind wir noch auf der Erde. Und da sind wir am Tisch des Herrn. Am Tisch des Herrn. Das ist nicht dieser Tisch hier, ist klar, nicht? Das ist ein Grundsatz. Aber was ist der Tisch des Herrn? Müssen wir Malachi lesen. Das ist der Brandopferaltar. Da sind wir da. Da sind wir auch am Sonntagmorgen. Wir stehen vor dem Kreuz und sehen den Herrn Jesus. Aber wir sind auch da. Wir sind vor dem Thron Gottes und beten an. Geschwister, das ist sowas Großartiges. Ich möchte euch das aber ans Herz legen. Hebräer, diese Kapitel zu lesen. Kapitel 9, 10. Um zu verstehen, wie verändert die Situation ist gegenüber damals. Wir haben so viel mehr, als das Volk Israel hatte. Noch einmal, damals eine kleine Kaste, wenn ich das so sagen darf, mit den Worten, das wir aus dem Hinduismus kennen, eine kleine Kaste, die da Zutritt hatte bis hierhin. Und heute haben wir alle Zutritt, alle Kinder Gottes, Und das ist ein Raum geworden. Es gibt nichts, keine vordere und hintere Hütte mehr. Es gibt nur noch einen Raum. So begnadigt sind wir. Wir sind Gott viel näher gebracht worden, als es das Volk Israel damals je war. Wenn er auch sagt, ich habe euch auf Adlersflügeln getragen. Ich habe euch zu mir gebracht. Gott hat uns näher in seine Gegenwart gebracht. Viel, viel näher. Wir müssen denken, dass damals dieses Blut, was hier ausgeschüttet wurde, was da draufgebracht wurde, die ganzen Tiere, die gestorben sind, das war immer nur ein Erinnern an die Sünde, wie der Hebräerbrief sagt. Die konnten niemals Sünde wirklich hinwegnehmen. Aber der Herr Jesus, sein Opfer, hat wirklich alles gut gemacht. Und seitdem ist die Sachlage völlig verändert, oder? Viel, viel besser geworden, sage ich. Nochmal, die Vorbilder deuten manches an und eine gewisse Nähe zu Gott. Und wir, vielleicht sind uns solche Dinge auch hilfreich für unseren Nahen zu Gott. Aber noch einmal, wir kommen viel, viel näher. Und das zeigt uns der Hebräerbrief, der ja den Gläubigen zeigen will, wisst ihr, die Hebräer, das waren ja welche, die kamen aus dem Judentum, die kannten das alles. Viel besser als ich kannten die das. Und dann haben sie gedacht, oh, als Christen werden wir verfolgt. Ich glaube, wir gehen besser zum Judentum zurück. Da hatten wir es ein bisschen einfacher. Da haben sie uns in Ruhe gelassen als Juden. Aber als Christen, da verfolgen sie uns. Und dann schreibt ihnen der Hebräerbrief, macht das bloß nicht. Wollt ihr denn das Alte wieder haben? Das war doch viel weniger. Ihr habt jetzt was viel, viel Besseres.